Das Missionswerk Mitternachtsruf heißt Sie, liebe Zuhörer, zur ersten Sendung von Radio Neue Hoffnung im neuen Jahr ganz herzlich willkommen. Bewusst wollen wir auch für dieses Jahr Gottes Segen für all unsere Sendungen über Radio Neue Hoffnung erbitten. Es spricht heute Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet: Lasst die Freude am Herrn eure Stärke sein. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen diese Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns gedacht, diesen wunderbaren Text, Nehemia 8, Vers 10, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist so ein richtiges Leitwort, was wir mitnehmen können. Das werden wir immer wieder lesen, wenn wir irgendwie meinen, es geht ein bisschen unten durch, wir sind angefochten oder betrübt. Esra hat ja gesagt zu den Israeliten damals, seid nicht bekümmert. Warum? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also in diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen allen ein reich gesegnetes neues Jahr. Und dass wir doch immer daran denken, dieses ganze Jahr, was auch kommt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So, ich habe ganz einfache, grundlegende biblische Gedanken, die ich Ihnen weitergeben möchte. Sie werden vielleicht sagen, das ist nichts Neues. Und doch muss es neu werden. Es muss neu werden dieses Jahr. Alles muss neu werden. Die Verbindung zu Christus, die Nachfolge, alles muss neu werden. Ich möchte einige Verse lesen aus Nehemia 8, Abvers 1, einiges. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Vers 2, und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Vers 5, und Esra tat das Buch auf vor aller Augen. Und dann heißt es weiter in Vers 5, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Vers 6, und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Vers 7 und 8 auszugsweise, und die Leviten legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Vers 9, und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig, weint nicht. Vers 10, geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und alles Volk ging hin, das ist Vers 12, um zu essen und zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte, bis soweit. Wir haben hier vor uns ein Volk, das sich freut an seinem Gott. Ein gesamtes Volk, ein ganzes Volk. Warum haben sie sich gefreut an dem Herrn, ihrem Gott? Sehen Sie, das ist sehr wichtig und das ist nämlich meine Botschaft heute an uns alle. Ich sage Ihnen einmal, warum sie sich nicht gefreut haben. Sie haben sich nicht gefreut deshalb, weil sie alle wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor standen und damit eine herrliche Gemeinschaft untereinander hatten. Das war natürlich schön, das ist wichtig, aber das war nicht der Grund ihrer Freude. Sie haben sich auch nicht gefreut, weil sie ermahnt wurden, nicht zu weinen und nicht traurig zu sein. Sie haben sich auch nicht deshalb gefreut über ihren Gott, weil sie genötigt wurden. Esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Das wurde ihnen gesagt, aber das war auch nicht letztendlich der Grund ihrer Freude. Weshalb haben sich die Israeliten gefreut? Was war der Grund ihrer Freude? Weshalb haben sie sich an den Herrn, ihrem Gott, gefreut? Das müssen sie sich merken. Weil ihnen das Wort Gottes vorgelesen wurde und sie dieses Wort, wie Vers 12 es sagt, verstanden hatten. Und das ist das Fundament. Wenn ich heute uns allen diese Botschaft geben möchte, dass unsere Stärke dieses Jahr das sein muss, dass wir uns freuen an dem Herrn, unserem Gott, da können wir uns nicht einfach irgendwie an ihm freuen. Da muss ein Beweggrund sein, ein Motor. Und der Motor ist immer die Schrift, ist immer das Wort. Ich kann Christus im Wort erkennen. Ich habe Begegnungen mit Christus im Wort. Und Israel damals hat sich gefreut an dem Herrn, ihrem Gott. Und dieses gewaltige Fest gefeiert. Weil ihnen das Wort vorgelesen wurde und sie es verstanden und es klar war. Das Wort hatte das Herz des Volkes in große Glückseligkeit gebracht. Das Wort hatte in ihnen die Freude am Herrn ganz neu entflammen lassen. Das Wort hatte sie dazu gebracht, ein großes Freudenfest zu machen. Lasst es mich nochmals klar sagen. Ich wiederhole mich. Das soll ein Leitwort sein, ja? Wenn das wirklich wahr werden soll in ihren und in meinem Leben. Wenn wir wirklich in tiefem inneren Frieden leben möchten, in diesem Unfrieden, der heute herrscht in der ganzen Welt. Wenn wir immer wieder neu ein echtes Glücksgefühl bekommen möchten, danach fragt doch die Welt, nicht wahr? Aber ein echtes Glücksgefühl. Dann geschieht das nur durch Umgang mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Es muss so sein wie bei David. Ein bekanntes Wort. Ich lese es immer wieder sehr gerne. Was hat er ausgerufen? Psalm 119, Vers 162. Er sagt, Herr, ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der große Beute macht. Das war doch übrigens die Kraft der Gemeinde zu Philadelphia. Eine der Gemeinde, die ein Sendschreiben bekommen hatte. Dieser Gemeinde wurde gesagt von Jesus Christus, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Warum wurde das dieser Gemeinde gegeben? Nun, im selben Vers, Offenbarung 3, Vers 8, haben wir die Antwort. Da sagt Jesus Christus zu dieser Gemeinde, du hast nämlich eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft, aber hast trotzdem mein Wort bewahrt. Und meinen Namen nicht verleugnet. Um es anders zu sagen, du hast dich immer und trotz mancherlei Anfechtungen an meinem Wort festgehalten. Und wissen Sie, das ist die Antwort, weshalb diese Gemeinde trotz eigener großen Schwäche große Freude erleben durfte. Ich möchte betonen, das Wort festhalten bringt Freude, erquickt, durchströmt uns immer wieder neu mit einem echten Glücksgefühl. Und wie mehr wir uns mit dem Wort beschäftigen, und das ist, was ich Ihnen sagen möchte, beschäftigen Sie sich dieses Jahr mehr denn je zuvor mit dem Wort Gottes. Je mehr Sie es tun, je größer wird Ihre Freude. Denn nur durchs Wort werden Sie sich an Jesus Christus erfreuen. Wer nicht Umgang hat mit dem Wort, wer das Wort Gottes nicht täglich liest und studiert, wer es nicht täglich konsultiert, wer nicht damit sich beschäftigt, immer wieder, der kann sich nicht erfreuen an Christus. Denn Christus spricht durch das Wort. Deshalb hat Paulus den Kolossern gesagt, lasset das Wort Christi unter euch wohnen. Hat er das gesagt? Er sagt, lasset das Wort Jesu Christi reichlich unter euch wohnen. Hat er den Kolossern gesagt? Kolosser 3, Vers 16. Mit anderen Worten, reichlich, das heißt, handhabe das Wort, Umgang mit dem Wort, aber nicht mager, nicht ein bisschen, viel, reichlich. Dann wirst du Christus reichlich erfahren. Das bringt Freude. Also, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist ganz einfach. Mittels des Wortes. Das Volk damals, Nehemia 8, hörte das Gesetz, die Worte Gottes. Es wurde ihnen vorgelesen. Sie verstanden es. Es drang ihnen ins Herz. Und das brachte Freude. So einfach ist meine Botschaft. Jetzt könnte ich Amen sagen und sagen, wir haben es gehabt. Das war's. Denn das ist die Botschaft. Aber so will ich sie jetzt nicht einfach heimschicken. Wir wollen jetzt doch etwas versuchen, tiefer einzudringen in dieses Thema. Wir stellen uns jetzt eine Frage. Weshalb hat das Wort diese Kraft? Weshalb ist das Wort in der Lage, wirklich die Freude an Christus in uns anzuwacken? Ich weiß nicht, ob Sie das schon erfahren haben. Ich hoffe, dass Sie das erfahren haben. Sie sind irgendwo in einem Tal, ja? Irgendein Tal, ein Problem, ja? Kein echtes Tal, ein innerliches Tal. Es geht irgendwie nicht so, wie es sein muss. Und Sie wissen nicht, was Sie tun müssen. Und Sie nehmen die Bibel und Sie schlagen sie auf. Und Sie lesen zum Beispiel einen Psalm oder Sie lesen, was Jesus gesagt hat in den Evangelien oder was Paulus uns gelehrt hat. Und wie durch einen Engel kommt das Licht des Evangeliums in ihr Herz. Ich habe das oft erlebt. Also nichts und niemand konnte mich aufstellen. Das Wort konnte es. Warum kann das Wort es? Warum? So, ich möchte Ihnen 7 Antworten geben, in aller Kürze. Warum hat das Wort die Macht, die Freude an Christus in uns zu entflammen? Erstens, das Wort kann deshalb die Freude im Herrn in uns groß werden lassen, weil es von Gott kommt. Das wissen wir alle, aber wir müssen es neu zur Kenntnis nehmen. Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von wo? Von oben herab, vom Vater der Lichter. Diese Aussage gilt für alles, was von Gott kommt. Aber wie viel mehr trifft dieses Wort zu auf eine der herrlichsten Gaben, die Gott uns gegeben hat? Was? Das Wort, die unfehlbare Heilige Schrift. Tatsächlich diese Gabe, und obwohl Sie das wissen, ich will es Ihnen wieder einmal neu ins Herz reden. Diese Gabe kommt direkt von ihm, direkt von ihm. Paulus hat einmal eine ganz eminent wichtige Aussage getan im 2. Timotheusbrief. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das Zeugnis der Inspiration der Heiligen Schrift. Alle Schrift, die ganze Bibel. Direkt von Gott gekommen. Ja, aber das haben doch Menschen geschrieben. Bitte, Gott hat Menschen gebraucht. Wie hat er sie gebraucht? Petrus sagt es uns, 2. Petrus 1, 20, 21. Das sollt ihr vor allem wissen, sagt er, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Er hat Menschen gebraucht. Direkt Inspiration. Alles, was ich lese, ob ich es verstehe oder nicht, alles, was ich lese, es ist, als ob Gott sich herunterneigt und zu mir redet. Das müssen Sie sich zu Herzen nehmen, ganz neu. Deshalb hat die Schrift die Macht, wenn Sie täglichen Umgang haben mit ihr, Christus lebendig zu machen in Ihnen, die Freude an ihm anzuwecken. Zweitens, das Wort kann deshalb die Freude am Herrn in uns groß werden lassen, weil, und das ist das Wichtigste, weil die Schrift uns Jesus näher bringt. Die Schrift stellt uns Jesus dar. Jesus hat gesagt, Johannes 5, Vers 39, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Ja? Die Schrift ist es, die von mir zeugt. Wir wollen wissen, wie Jesus ist. Wie war er? Was denkt er über dies und jene Sache? Was sagt er über diese Sache? Meine Brüder und Schwestern, die Schrift, die Bibel, das geoffenbarte Wort, es ist wie ein, wie soll ich sagen, nein, man kann es so nicht sagen. Man kann nicht sagen, es ist ein Bild oder ein Gemälde von Christus. Können wir so nicht sagen, aber es stellt uns Christus dar. Es stellt uns Christus dar. Jesus selbst hat diese Wahrheit nicht nur verkündigt, er hat nicht nur gesagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt, mit anderen Worten, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, dann forscht in der Schrift. Er lebte auch in dieser Wahrheit. Sie kennen die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger, die am Auferstehungstag von Jerusalem nach Emmaus gingen. Jesus kommt dann zu ihnen, wir kennen die Geschichte. Und dann kommt ein Moment, da ist Jesus gezwungen, er fühlt sich gezwungen, um etwas über seine Person zu offenbaren, zu sagen, wer er ist. Hat er sich jetzt vorgestellt und gesagt, Mensch, ich bin ja Jesus, den ihr so vermisst. Ja, er hat das schon getan, aber in ganz besonderer Art und Weise. Er hat eine Offenbarung seiner Person gegeben, nur aus dem Wort. Lukas 24, 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist wunderbar, nicht wahr? Also, warum kann die Bibel uns die Freude in Bezug auf Christus immer wieder neu entfachen, entflammen, was sie ihn uns vor Augen stellt. Drittens, das Wort kann deshalb die Freude am Herrn in uns groß werden lassen, weil es nebst der Tatsache, dass es uns Jesus darstellt, uns auch in der ganzen übrigen christlichen Lehre unterweist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Ein Wort, das wir bereits zitiert haben, da heißt es weiter, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre. Römer 15, Vers 4 bestätigt diese Aussage. Da heißt es, denn was zuvor geschrieben ist, die Schrift, ist uns zur Lehre geschrieben. Damit wir doch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Deshalb kann die Schrift in uns die Freude anwecken in Bezug auf Christus. Viertens, das Wort kann deshalb die Freude am Herrn in uns groß werden lassen, weil es das einzige wahre Licht ist, das uns hier auf Erden gegeben ist und an dem wir uns orientieren können. Christus selbst hat gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist eine fundamentale Aussage. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, jetzt kommt die Frage, ja, wie kann ich mir dieses Licht aneignen? Wie bekomme ich es? Natürlich, grundlegend durch die Bekehrung, die Wiedergeburt. Ich übergib mein Leben Christus. Aber im Alltag, wie kann ich mir dieses Licht aneignen? Wie bekomme ich es? Das ist doch ganz einfach. Auf keinem anderen Weg, als mit ihm, dem Licht, Gemeinschaft zu haben, mittels des Wortes. In diesem Sinne dürfen wir Psalm 119, Vers 105 verstehen, wo David sagt, dein Wort ist was? Ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und Sprüche 6, Vers 23 sagt ergänzend, denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht. Und Petrus sagt, und das ist das bekannte Wort, 2. Brief, Kapitel 1, Vers 19, wir haben desto fester das prophetische Licht und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Fünftens, das Wort kann uns deshalb die Freude am Herrn groß werden lassen, weil wir, indem wir das Wort unseres Herrn bewahren, es festhalten, als die Seinen gekennzeichnet werden. Das ist sehr wichtig. In Johannes 17, Vers 6 sagt Jesus zu seinem Vater, das ist das hohepriesterliche Gebet, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Damit verleiht Jesus den Seinigen ein enorm wichtiges Erkennungszeichen, nämlich, dass es sich dabei nur um diejenigen handeln kann, die sein Wort bewahren. Das muss also wie ein Siegel über jedem Kind Gottes stehen. Das muss über deinem Leben stehen. Das zeichnet dich aus. Was bist du? Wer bist du? Ich bin ein Kind Gottes. Ja, wo ist der Beweis? Jesus hat mich bezahlt, gekauft durch sein Blut. Ja, hast du noch einen Beweis? Ja. Ich bin einer, der das Wort bewahrt. Das ist das Siegel, mit dem ich gekennmerkt bin. Ich dachte hier an Offenbarung 7, Vers 3, die 144.000, die wurden alle versiegelt an ihrer Stirn. Offenbarung 7, Vers 3, da kommt ein Engel und der sagt vier anderen Racheengeln, die schon bereit waren, die Erde zu zerstören. Er sagt, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Diese 144.000 bekamen einen Siegel auf der Stirn, wodurch sie als Knechte Gottes ausgewiesen wurden, bezeichnet wurden. Und genauso muss jedes Kind Gottes heute, und das müssen sie sich zu Herzen nehmen, muss ein festes, unverbrüchliches Siegel tragen. Dass es sich dabei um jemand handelt, der das Wort Gottes bewahrt. Jesus sagt es. Er sagt zu seinem Vater, das sind diejenigen, die dein Wort bewahrt haben. Das ist ihr Kennzeichen. Welche Freude für mich, dass ich durch das Bewahren und Halten des Wortes Gottes als einer der Seinigen gekennzeichnet bin. Sechstens, das Wort kann deshalb die Freude am Herrn in uns groß werden lassen, weil es mich, wenn ich nur will, verändert. Damit ich dem Herrn näher komme, damit ich immer tiefer in die herrliche Gemeinschaft mit ihm eindringe, dass ich ihm ähnlicher werde. Bitte, es liegt an uns, insoweit wir wollen, verändert das Wort. Auch diese Eigenschaft wird in 2. Timotheus 3, 16 und 17 beschrieben. Ein Text, den wir schon zweimal zitiert haben. Ich lese noch einmal aus diesem Text. Da heißt es, alle Schrift ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet, Deshalb macht die Bibel, wacke die Bibel immer die Freude an Jesus Christus. Denn wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes lese und ich sage Ja zu dem, was ich lese und ich dulde, dass das Wort in mir arbeitet, dann komme ich immer näher zu Christus. Und je näher ich zu Christus komme, wie mehr werde ich die Freude erfahren, die er gibt. Denken Sie an Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Stellen Sie sich das vor, wenn Sie das erfassen, dass das geschriebene Wort Sie verändern möchte, tief in die Heiligung führen möchte, dann muss das doch jetzt eine große Freude in Sie bewirken. Denn wir wollen das doch, nicht wahr? Wir wollen doch mehr mit Christus eins werden. Siebtens, das Wort kann deshalb die Freude am Herrn in uns groß werden lassen, weil es unveränderlich und damit unfehlbar und damit unbestechlich ist. Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, alles geht unter, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. David ruft aus im Psalm 119, Vers 89, Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Und Jesus Christus selbst hat es gesagt. Markus 13, Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Meine Brüder und Schwestern, diese Tatsache ist der Schlüssel zu einem blinden und unbedingten Vertrauen, das jeder Christ gegenüber seinem Herrn und Heiland haben darf. Denn wenn das Wort Gottes nie vergehen wird, bedeutet das ist die Konsequenz, dass ich immer in allen Umständen, wie schlimm sie auch sein mögen, die Möglichkeit habe, mich dennoch an Christus zu erfreuen. Und deshalb können Sie dieses Wort mitnehmen, als Leitwort. Sie können es als Leitwort mitnehmen, für jeden Tag, jede Situation, alle Umstände. Denn das Wort ist ewig, vergeht nicht. Alles vergeht, das Wort nicht. Das Wort zeugt von ihm, das Wort hat die Kraft, in den traurigsten Umständen Licht scheinen zu lassen. In diesem Sinne denke ich, dass Paulus den Philippern gesagt hat, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und den Thessalonicher sagt er, seid alle Zeit fröhlich. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und ein wenig zur Praxis kommen. Ja? Das waren jetzt 7 Antworten, es gibt sicher mehr. 7 Antworten auf die Frage, weshalb hat das Wort die Kraft in uns, in mir, in dir, derart Christus zu verherrlichen, dass unsere Freude an ihm immer mehr und größer wird. Ja, das waren 7 Antworten. Jetzt wollen wir ein wenig zur Praxis kommen, praktische Anwendung, und uns fragen, was müssen wir denn tun, dass das geschieht? Ich meine, was müssen wir tun, dass das Wort tatsächlich in uns diese Freude anwackert? Das waren 7 Antworten, weshalb das Wort es kann. Aber jetzt die Frage, was müssen wir dafür tun, dass es geschieht? Ich habe es an und für sich schon ein paar Mal angedeutet. Ich möchte es jetzt aber deutlicher sagen. Da gibt es zum Ersten die logischste und einfachste Antwort. Was muss ich tun, dass das Wort das in mir bewirkt? Ganz einfach, ich muss das Wort lesen. Wenn Sie jetzt zu Hause sind, Sie haben eine Familienbibel, dann gehen Sie mal mit dem Finger so, schauen Sie sich an, wie der Finger aussieht. Wenn Staub da auf dem Finger ist, haben Sie schon lange nicht mehr diese Bibel gelesen. Aber ich nehme an, Sie haben auch eine persönliche Bibel, ja? Und lesen vielleicht in der persönlichen Bibel. Wenn da auch Staub drauf ist, dann sieht es schlimm aus. Aber vielleicht Ihr Ehegatte oder Ehegattin hat ja auch eine Bibel und so ab und zu können Sie die ja auch nehmen. Aber wenn da Staub drauf ist, sehen Sie, die Kraft Jesu Christi, die Freude an Christus, alles, was Christus ist, ist verborgen in dem Wort Gottes. Und wenn wir eine Bibel haben und sie ist geschlossen, dann ist die Tür zum Kraftzentrum Gottes geschlossen. Ist das klar? Und wenn Sie einen Tag versäumen, das Wort zu lesen, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass etwas geschieht. Wir müssen das Wort lesen. Als Gott der Herr in 5. Mose 17 das Königsgesetz für einen eventuellen zukünftigen König Israels erließ, da hat er als Gesetz unter anderem Folgendes verordnet. Hören Sie gut zu. Das war schon in 5. Mose 17. Da gab es noch keine dicke Bibel. Da waren schon einige Gesetze geschrieben. Aber da gab es noch nicht viel. Aber was sagt was sagt Gott hier durch Mose für einen eventuellen zukünftigen König? 5. Mose 17, 18 bis 19. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königsreiches, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein, beim König. Und er soll darin lesen sein Leben lang, hören Sie, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Also, soweit ich informiert bin, ist das die erste Stelle in der Schrift, wo Gott selber gebietet, das Wort zu vervielfältigen, herauszugeben, zu drucken, ne, modern gesagt. Und das ist mir so neu geworden. Ein König, es waren viele Gesetze da, die Gott erließ für den König, aber das war eines der wichtigsten. Er muss eine Abschrift machen vom levitischen Gesetz. Und diese Abschrift muss er Tag für Tag bei sich haben, immer lesen. Das Königsgesetz, meine Brüder und Schwestern. Wir sind neutestamentlich gemacht zu Königen und Priestern, Offenbarung 1, Vers 6. Wir haben heute eine viel dickere Bibel als die Könige damals im Alten Testament. Wie viel mehr müssen nicht wir das tun, was das Königsgesetz fordert? Tag für Tag drin lesen. Warum? Auf das er seinen Gott fürchten lernt, dass er halte das Wort dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Das Kraftzentrum muss geöffnet werden. Wie? Indem ich lese, indem ich informiere, indem ich Gott frage. Ich frage ihn mittels des Wortes. Ich lese das Wort. Er redet zu mir. Das ist die Lösung vieler, fast aller Probleme. Abschrift wurde hier gemacht, die erste vielleicht. Oder der erste Auftrag gegeben. Was nützt es, Abschriften des heiligen Wortes Gottes herzustellen, wenn nicht gelesen wird? Und deshalb wurde dem König damals nicht nur geboten, eine Abschrift des Gesetzes herstellen zu lassen, sondern, und das ist hier das Wichtigste, darin zu lesen sein Leben lang. Das müssen wir tun. Übrigens, Josua hat denselben Auftrag bekommen. Als er Nachfolger wurde für Mose, hat Gott ihm gesagt, lass das Buch dieses Gesetzes von deinem Munde nicht kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Stellen Sie sich vor, damit du hältst und tust alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Denn dann wird es dir auf deinem Wege gelingen. Das ist die Antwort für dich. Zu Josua wird es gesagt. Dann, Josua, wenn du das tust, wenn du mich konsultierst, wenn du Tag für Tag, Nacht für Nacht mit diesem Wort in Verbindung bist, dann wird es dir gelingen. Dann kommst du durch. Dann wirst du es recht ausrichten. Also, wenn solchen Kapazitäten wie Josua zum Vorhinein gesagt wurde, dass sie absolut versagen würden, wenn sie nicht regelmäßig die Heilige Schrift lesen würden, wie viel mehr gilt dann dieses Wort für uns heute? Wir haben Niederlage, nicht wahr? Im Glaubensleben. Warum? Du hast zu wenig Kontakt mit dem Wort Gottes. Es darf kein Tag vergehen, ohne dass wir mit betendem Herzen die Schrift aufschlagen. Ja, jetzt ist aber Lesen und Lesen zweierlei. Man kann zum Beispiel so lesen, wie König Joachim von Juda und seine Oberen das taten. Das will ich Ihnen jetzt kurz vorlesen. Da war ein gewisser Jehudi, wahrscheinlich auch einer der Oberen des Königs Joachim. Und er hat diesem König die Schriftrolle des Propheten Jeremia vorgelesen. Das war Wort Gottes. Ja? Was geschah nun, als vor dieser Gesellschaft König Joachim und sein Oberen diese Schriftrolle von Jeremia gelesen wurde, vorgelesen wurde? Sie lasen es, sie hörten es, was geschah. Ich lese es Ihnen vor. Jeremia 36, 22 bis 24. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken. Denn es war im 9. Monat. Wenn aber Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er, der König Joachim, sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im Feuer. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider. Weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Was geschah hier? Man kann es in einfachen Worten sagen. König Joachim von Juda und seine Oberen ließen nicht zu, dass das Wort sie beurteilte und richtete, sondern sie beurteilten und richteten das Wort. Sie haben das Wort gelesen, sie haben es zur Kenntnis genommen, aber sie haben das Wort gerichtet. Das ist auch leider heute oft der Fall. Die Bibel wird zwar viel gelesen, aber oft nur, um sie zu zerschneiden und zu verbrennen. Und hier müssen wir nicht nur denken an Atheisten und Gottesleugner. Wir müssen leider denken an Christen. Christen zwischen Anführungszeichen, die das geschriebene Wort einfach nicht mehr ernst nehmen. Die Dinge wegtun, Dinge hineinlesen, die nicht da sind, die es nicht mehr glauben. Diese Christen tun nichts anderes, als was König Joachim getan hat. Es zerschneiden und verbrennen. Sie lesen es zwar, aber es gereicht ihnen nicht zum Heil. Gott hat zwar durch Jeremia gesagt, in Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist eine herrliche Aussage, aber was nützt das mir, wenn wir das Feuer und den Hammer des Wortes in unserem Leben nicht zulassen? Und die Frage ist an uns, wie lesen wir das Wort? Wie lesen wir das Wort? Ich bin froh, dass ich noch ein anderes Beispiel habe, eines Königs, dem das Wort vorgelesen wurde, Josia. Zur Zeit, als der Tempel ausgebessert wurde, fand man plötzlich das Gesetzbuch des Herrn. Es war verschollen gewesen. Man las dieses Gesetzbuch dem König Josia vor. Wie reagierte dieser? Völlig anders als Joachim. Ich will es Ihnen lesen. 2. Könige 22, Vers 10 bis 13. Da sagte der Schreiber Schaffan dem König, der Priester Hilkia gab mir ein Buch, und Schaffan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Mit welch einem willigen Geist ließ Josia das Feuer und den Hammer des Wortes in seinem Leben zu. Meine lieben Freunde, wenn Sie die Geschichte kennen, dann wissen Sie, aufgrund dieser Herzenshaltung entstand eine Erweckung. Also Frage an uns, wie lesen wir das Wort? Ich möchte es noch einmal sagen, das Wort allein kann die Freude an Christus in dir entfachen. Aber auch nur dann, wenn wir dem Wort gestatten, das zu tun, was es tun will. Beurteilen, richten, natürlich auch segnen und stärken. Also, das müssen wir tun, das Wort lesen, aber richtig lesen. Eine weitere Antwort, was wir tun müssen, damit das Wort in uns tatsächlich die notwendige Freude, die Freude an Christus vermittelt, die finden wir in unserem Ausgangstext von Nehemia 8. Was ich Ihnen jetzt sagen möchte, das ist etwas, was ich sage, ganz bewusst in Bezug auf diese Gemeinde, auf das Jahr, was vor uns liegt, auf die Dienste, die wir hier haben und die wir doch hoffentlich alle regelmäßig besuchen werden. Wir wollen das aber miteinander lesen. Nehemia 8, 1 und 2. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und jetzt Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Lass das Wort. Eine ganz andere Aussage, Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie, irgendwelche Menschen, ja? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Also, in Nehemia 8 war der Prediger da, Esra. Stellt euch jetzt vor, eine Hypothese, stellt euch vor, Esra wäre da gestanden, auf seinem Podium, er stand auf einer Kanzel, können Sie nachlesen in Nehemia 8. Esra öffnete das Wort und es wäre kein Mensch da gewesen, dem er das Wort hätte sagen können. Sehen Sie, da habe ich Ihnen das gelesen, das Volk versammelte sich. Und Esra war da und erlas das Wort und das Volk hörte das Wort. Wäre er nicht da gewesen, dann stünde er als Prediger vergeblich da mit dem Worte Gottes. Und es wäre nie zu dieser herrlichen gemeinsamen Freude gekommen am Herrn innerhalb des Volkes Israel. Ja, was will ich damit sagen? Brüder und Schwestern, ich glaube, jetzt mal abgesehen von der Zionshalle, jetzt rede ich nicht über Zionshalle, ja? Ich glaube, dass es mancherorts, Schweiz, Deutschland, Europa, dass es mancherorts genug treue Knechte Gottes gibt, die bereit sind, wie Paulus es sagt, zur Zeit oder zur Unzeit das Wort zu predigen. Ich glaube das. Die sind da. Aber die Gemeinde ist oft so nachlässig geworden. Undiszipliniert. Und jetzt wende ich mich einfach an euch und an mich, an uns alle. Das müssen wir uns sagen lassen am Anfang dieses Jahres. Was die Bibel fordert von Kindern Gottes. Und das ist es, was nämlich auch die Freude an Christus anwackert. Hebräer 10, Vers 24, 25, das kennen wir, das Wort. Ich lese es Ihnen trotzdem. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Diese Ermahnung tatsächlich annehmen, beherzigen, ganz praktisch, bedeutet Folgendes. Alle Versammlungen, immer, wenn nicht ein triftiger Grund vorliegt, zu besuchen, wir müssen das einander einfach einmal sagen. Das heißt, sich nicht wegen irgendwelcher Müdigkeit abhalten lassen. Das ist der Faktor Nummer eins, weshalb manche nicht kommen. Ich bin zu müde. Das bedeutet, sich nicht einen Lieblingsprediger auswählen und wenn ein anderer redet, einfach nicht kommen. Das bedeutet nicht, menschliche und fleischliche Gründe aufkommen lassen, wann man eine Versammlung besuchen will und wann nicht. Zum Beispiel aufgrund von zwischenmenschlichen Beziehungen, die auch da sind. Den will ich heute nicht sehen. Dem möchte ich nicht begegnen. Ich bleibe zu Hause. Das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Und der Teufel braucht sie, um uns daheim zu lassen und die Versammlung zu meiden. Versammlungen immer besuchen, das Gotteshaus immer aufsuchen, das bedeutet, mit einem Munde zu kommen, eine Begegnung zu haben mit dem Herrn. Ich glaube, wenn wir das täten in den Gebetsstunden, dann würde er mehr beten. Da würden wir beten. Wenn wir das täten, wenn wir mit dieser Gesinnung kämen in den Gottesdienst, wir gingen anders nach Hause. Mit dem Wunsch, ich möchte eine Begegnung haben mit Christus. Wir gingen anders nach Hause. Meine Brüder und Schwestern, das ist mir eine große Last. Ich habe mir überlegt, soll ich das sagen oder nicht, aber es ist der Anfang des Jahres. Es nützt nichts, wenn wir uns nur streicheln. Wir müssen uns einfach auf die Wahrheiten der Schrift weisen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dieses klare neutestamentliche Gebot missachten und einmal kommen und einmal nicht kommen, es geht nicht um die Zionshalle, es geht um Ihr geistliches Haus. Wo sind Sie zu Hause? Wenn Sie einmal gehen und einmal nicht, dann werden Sie viel Freude an Christus verlustig gehen. Denn was machen wir in der Gemeinde? Was hat Nehemia, was hat Esra getan in Nehemia 8? Er hat das Wort geöffnet. Und das ganze Volk stand auf. Und sie hörten das Wort. Und sie haben Freudenfest gefeiert. Warum? Eben, weil sie da waren. Alle, die damals noch zu Hause geblieben sind. Wahrscheinlich keinen, denn es steht geschrieben, alle waren da. Aber wenn damals solche waren, die nicht gekommen sind, die hatten etwas Herrliches versäumt. Die haben versäumt, zu erleben, was es bedeutet, sich zu freuen an ihrem Gott. Denn Nehemia 8, warum haben sie sich gefreut? Weil Esra da war und hat das Wort gelesen und sie haben das Wort verstanden. Es ist ihnen ins Herz und es hat sich eine, wie soll ich sagen, es hat sich eine große gemeinschaftliche Freude gelegt auf ganzes Volk Israel. Und sehen Sie, das können Sie erleben dort, wo Sie geistlich zu Hause sind, in Ihrer Gemeinde. Wenn das hier ist, ich denke, jeder Bruder, der hier steht, hat eine Absicht, Ihnen das Wort zu geben. Die Israeliten Nehemia 8, sie versammelten sich gemeinsam unter dem Wort und eine ansteckende Freude durchdrang die Versammlung. Vers 12, alles Volk ging hin, um ein großes Freudenfest zu feiern. Ich bin überzeugt, dass Kinder Gottes, die viel zu Hause bleiben oder wegen kleinen Dingen zu Hause bleiben, dass sie innerlich verarmen. Natürlich, jeder von uns hat in erster Linie die persönliche Gemeinschaft nötig mit Christus. Im stillen Kämmerlein zu Hause. Die Gemeinde ist kein Ersatz, das ist klar. Aber die Gemeinde ist fördernd für die Freude am Herrn. Das heißt, die Freude am Herrn noch mehr zu erleben. Ich will Ihnen das zeigen. Da haben wir die Söhne Korachs, Psalmisten, einige Psalmen geschrieben. Da haben wir Psalm 42. Da ist einer dieser Söhne Korachs ist in einem tiefen Loch. Was sagt er? Psalm 42, Vers 5. Er sagt, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Er hat sich erinnert an einen Moment, wo er mit anderen zusammen auf dem Weg war zum Hause Gottes, um da zu feiern. Was zu feiern? Das Wort. Im Tempel feierte man nur Gott selber, das Wort. Die Tora. Und es gibt so viele andere Psalmworte, zum Beispiel Psalm 26, Vers 12. Da sagt der Psalmist, mein Fuß steht auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Psalm 111, Vers 1. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Psalm 149, Vers 1. Er geht eine Ermahnung an alle Gläubigen. Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Das ist die weltweite Gemeinde, aber sicher auch die örtliche Gemeinde. Wollen wir uns das zu Herzen nehmen? Sehen Sie, wenn Sie in diesem Jahr noch mehr Freude am Herrn erleben wollen, dann geschieht das in erster Linie durch Ihr persönliches Bibelstudium, das Wort, aber auch hier in der Versammlung, wo das Wort geöffnet wird und wo wir gemeinsam das Wort lesen. Nehemia 8, ganz Israel hörte Esra das Wort lesen. Ganz Israel kam in eine große Freude und sie feierten Fest. Ich möchte jetzt noch zum Schluss eine letzte Antwort geben, was wir tun müssen, damit das Wort in uns tatsächlich die so notwendige Freude erweckt, damit das auch geschehen kann. Dafür möchte ich noch einmal zurück zu Nehemia 8. Ich lese die Verse 5 und 6. Nehemia 8, 5 und 6. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Als Esra das Buch öffnete, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, ja? Als Esra das Buch öffnete, stand alles Volk auf. Als Esra den Namen Gottes aussprach, er lobte Gott, neigten sich alle, beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Es geht mir jetzt nicht um die sichtbare Handlung des Volkes, wie sie sich vor dem Worte Gottes in Ehrfurcht erhoben und wie sie sich hinterher mit dem Antlitz zur Erde neigten. Es geht mir nicht um das Sichtbare. Allerdings, das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Stellt euch vor, ein ganzes Volk, Tausende von Menschen erheben sich in Ehrfurcht vor dem Worte Gottes und ein ganzes Volk wirft sich vor diesem Gott auf ihr Antlitz zur Erde. Aber es geht mir jetzt nicht um das Äußere, es geht um die Wahrheit dieser Sache. Fragen wir uns, widerspiegelte diese äußerliche Ehrfurcht vor dem Wort Gottes nicht ganz klar und überzeugend die innere Haltung des ganzen Volkes in diesem Moment? Weiß dieses äußerliche Aufstehen vor dem Wort und das Beugen hinterher, weiß das nicht hin, auf die Intensität, mit der sich damals das ganze Israel innerlich vor dem Wort Gottes erhob und wie er sich hinterher innerlich im Herzen auf die Erde warf. Sehen Sie, das hat mich enorm getroffen. Eine Herzensstellung gegenüber dem Worte Gottes, die wir dringend nötig haben, heute. Wenn das Wort uns erfreuen soll, wenn Christus aus dem Worte in unser Herz scheinen soll, dann müssen wir Christus so empfangen, wie er ist, aus dem Worte. Und dazu gehört manchmal auch, dass man mit innerlichem Beben vor ihm steht, Ehrfurcht vor ihm steht. Wir müssen trotz aller Freimut, die wir in Bezug auf das Wort haben, ehrfurchtsvoll damit umgehen. Wir leben heute in einer Zeit, ich möchte da nicht viel sagen, aber ganz kurz, wir leben in einer Zeit, wo die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes entschwunden ist. Also man könnte jetzt vieles sagen, das will ich nicht. Ein Beispiel, es gibt heute Bibelausgaben, die im Umlauf sind, die glücklicherweise hier nicht gelesen werden, aber die sind im Umlauf, die Ehrfurcht vor dem Wort nicht mehr kennen. Sehen Sie, wir sind dafür, dass man den Menschen die Bibel bringt, dass sie sie verstehen. Ja? Und es gibt gute Übersetzungen, aber es hat seine Grenzen. Wir müssen die Sprache der Bibel nicht derart verunehren, ja? Auf unser Niveau herunterziehen, damit dass es eine menschliche Straßensprache wird. Und das haben wir heute. Nicht nur Bibelausgaben, auch Bibelhilfen. Ich habe im Dezember, ich sage nicht, um was es sich handelt, ich habe für meine Kinder was gekauft, ich habe es zurückgeschickt. Es geht da um die Bibel, es geht um das Wort Gottes. Kinder sollen das Wort lernen. Es war schlimm, was da drin stand. Ja, wir müssen uns anpassen, die Kinder müssen es verstehen. Ich sage Ihnen, die Kinder verstehen die Bibel. Was für Bücher lassen Sie Ihre Kinder lesen? Was für Filme sehen Sie? Da haben wir doch auch irgendwie eine Meinung, das könnten Sie verstehen. Das Wort verstehen Sie auch. Heute leben wir in einer Zeit, wo die Ehrfurcht vor dem Wort nicht mehr da ist, weil in manchen Gemeinden, das ist ein anderer Grund, den ich jetzt angeben möchte, das Wort die zentrale Stelle räumen musste. Das Wort muss hier mitten auf der Kanzel liegen. Wenn hier in der Zionshalle irgendwann einmal das geschieht und Gott verhütet das und wir beten darum, dass Gott es verhütet, aber wenn das Wort das Zentrum verliert, dann haben wir keine Berechtigung mehr, hier zu stehen. Es gibt Gemeinden, da haben sich Sachen nebenein geschlichen. Alles Dinge, wodurch die Menschen näher zu Gott kommen sollen. Ich meine, das Ziel ist noch da. Ja, wir müssen ihnen Gott vermitteln, die Liebe Gottes. Und man hat das Wort ein bisschen auf die Seite geschoben. Andere Sachen sind da. Und dies, obwohl unmissverständlich klar gesagt wird, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Mit anderen Worten, nur das Wort des Evangeliums kann zur Seligkeit führen. Es gibt keine anderen Wege und keine anderen Mittel. Aber die Ehrfurcht ist in diesem Sinne zum Teil, nicht überall, zum Teil entschwunden. Andere Mittel, andere Bibelausgaben, andere Dinge, um ja den Menschen es schmackhaft zu machen. Aber das Wort ist nicht schmackhaft. Das Wort ist so, wie es ist. Und Ehrfurcht vor dem Wort bedeutet, dass wir es nehmen, wie es da ist. Ob ich es verstehe oder nicht, ist gleich. Es ist Gott, der redet. Und Sie sollten sich schon fragen, in welchem Gewand habe ich das Wort Gottes? Wie wird es mir angeboten? Wie bekomme ich es? Als das reine Schwarzbrot, das gesunde Brot oder das andere, das ungesunde. Ein bisschen Wahrheit und der Rest ist das andere. Also, ich möchte einfach die Frage stellen, uns heute Morgen, ob wir nicht den Entschluss fassen möchten, in ganz neue Weise Ehrfurcht zu beweisen dem Worte Gottes. Ich sage Ihnen, das wird Freude bringen. Das wird in Ihrem Herzen derart eine Freude entfachen in Bezug auf Christus, wie Sie es nicht ahnen. Wenn Sie zurückgehen, einfach zum Worte Gottes, zum einfachen Wort Gottes. Also die Frage ist, ob wir das wollen oder nicht. Wenn ja, dann möchte ich Ihnen zum Schluss ganz kurz 4 konkrete Schritte vor Augen führen, die wir alle immer wieder anwenden müssen. Erstens, Ehrfurcht vor dem Wort Gottes zeigen bedeutet, das ganze Wort von A bis Z zu akzeptieren als Wort Gottes. Psalm 119, Vers 160. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit, als auch das, was ich nicht verstehe. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit und ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Zweitens, Ehrfurcht vor dem Wort Gottes zeigen bedeutet radikal, bitte nehmen Sie das mit, bedeutet radikal alles andere abweisend, was sich irgendwie auch als Offenbarung Gottes kundtun will. Stellt euch vor, was Paulus den Galaten gesagt hat. Galater 1, Vers 8. Wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Stellt euch vor, er sagt, wenn ich komme, ich Paulus, und ich verkünde euch plötzlich ein anderes Wort, dann schickt mich weg. Das ist vom Teufel. Das sagt er. Radikal sein. Es gibt nur eines, das Wort, ja? Wenn wir das tun, dann beweisen wir Ehrfurcht vor dem Wort. Drittens, Ehrfurcht vor dem Wort Gottes zeigen bedeutet, immer wieder das zu tun, was die Gemeinde zu Berea tat. Das ist eine kurze Aussage, aber ganz wunderbar. Gemeinde zu Berea, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Und viertens zum Schluss, Ehrfurcht zeigen vor dem Wort Gottes bedeutet, nicht nur das Wort aufzunehmen, sondern im Herzen bewahren. Psalm 119, Vers 11. David, Herr, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Tun wir das, dann stehen wir mit der richtigen Ehrfurcht vor Gottes geoffenbarten Worte. Ich glaube, dass es unserem Herrn keine größere Ehre ist, als dass wir sein Wort vollkommen akzeptieren, alles andere absolut abweisen, was auch Wort Gottes sein möchte, es immer wieder bereitwillig aufnehmen und es im Herzen bewahren. Das wird Ihnen die Freude am Herrn derart groß werden lassen, wie Sie es jetzt vielleicht nicht ahnen. Aber Sie müssen konsequent sein. Sie müssen Nein sagen zu allem, was auch sich präsentiert als von Gott und es ist nicht von Gott. Und Sie müssen Ja sagen zum unverfälschten Wort. Das bringt Freude. Und Sie müssen immer sagen, Herr, hier ist mein Herz. Dein Wort soll mir ins Herz gehen und da bleiben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, wann dieses Leitwort wahr werden darf für uns.
Liebe Hörer, Sie hörten soeben die Botschaft »Lass die Freude am Herrn meine Stärke sein« von Marcel Malgo. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen von Herzen, dass dieser göttliche Aufruf Sie durch das ganze Jahr begleitet und zu einer kostbaren Realität wird. Sollten Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe benötigen, dürfen Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!